Deutschlandfunk. Freistil.
Revolution, abgeleitet vom lateinischen Revolvere. Zurückdrehen, zurückrollen.
Na, es hat eine Revolution gegeben, die liegt ja inzwischen schon fast 120 Jahre zurück. Das ist die Revolution des Kinos, wo Film überhaupt erst möglich war. Und das war eine Revolution, die ja bei uns sehr viel verändert hat, weil man plötzlich Dinge sehen konnte in bewegten Bildern, die man vorher nicht sehen konnte. Wir, glaube ich, die wir so in der ungefähr jetzigen Zeit aufgewachsen sind, werden das gar nicht mehr nachvollziehen können, was das eigentlich Revolutionäres bedeutet hat.
Revolution, allgemeine Bedeutung, Umwälzung, tiefgreifende Umwandlung.
Eventuell haben wir noch ein bisschen was von der zweiten Revolution mitgekriegt, dass nämlich plötzlich die Bilder bei uns im Wohnzimmer standen und zu sehen waren und wir plötzlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen mussten und dass wir zu Hause Entertainment, Unterhaltung, aber auch Informationen bekommen haben, was für uns wahnsinnig viel verändert hat. Nicht nur in der Rezeption, sondern auch in unserem Verhalten. Also man hat sich auch zu Hause jetzt nicht mehr hingesetzt, unterhalten, sondern man hat gemeinsam vor der Glotze, wie man so schön sagte, gesessen. Auch das war eine Revolution, weil es viel, viel für uns verändert hat.
Revolution im politisch-sozialen Sinne, Bezeichnung für eine grundlegende Umgestaltung der gesellschaftlichen Struktur, der politischen Organisation sowie der kulturellen Wertevorstellungen und damit Bezeichnung für eine besondere Form des historischen Wandels.
Und jetzt die dritte ist nochmal eine, in der wir ja gerade uns befinden. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so hundertprozentig, was das für Auswirkungen hat. Man kann ein bisschen spekulieren, was das für Auswirkungen hat. Man sieht sie zum Teil auch jetzt schon.
Die Streaming Revolution. Wie Netflix und Co. unsere Welt verändern. Ein Feature von Julian Ignatowitsch.
Ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen. Das ist eine wirkliche Revolution, die unser eigenes Erleben mit der Welt, im Umgang mit der Welt, untereinander auch nochmal verändern wird. Und darum ist es die tatsächlich dritte Revolution im audiovisuellen Bereich, in dem, wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt wahrnehmen.
Kapitel 1. Liberté, Egalité, Qualité oder das neue Qualitätsfernsehen Anfang der 2000er Jahre.
Ein Mann, Anfang 50, kurze graue Haare, lange TV-Karriere, sitzt kurz vor der Jahrtausendwende in seinem New Yorker Büro am Schreibtisch. Er hat genug vom Fernsehen. Er will zum Film, richtige Inhalte machen, Geschichten mit Tiefe erzählen. Dass das bei den großen Kabelsendern geht, daran glaubt er nicht mehr. Er blättert durch sein neuestes Drehbuch. Eine revolutionäre Idee für eine Serie, findet er. Doch die renommierten Programme haben ihm alle abgesagt. Vielleicht raucht er gerade eine Zigarre, als das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein Vertreter vom im Umbruch befindlichen Bezahlsender HBO. Und macht dem unglücklichen Fernsehautor ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Die amerikanischen Pay-TV-Anbieter, allen voran dann sicherlich, weil sie die bekanntesten geworden sind, HBO, haben gesagt, naja, die Leute kriegen umsonst ganz viel im Angebot, warum sollen sie uns abonnieren? Wir müssen denen etwas Besonderes bieten und wir müssen denen neben Sport auch Fiktionales anbieten. Und was können wir Besonderes machen im Fiktionalen?
Oliver Schütte, Autor des Buches Die Netflix-Revolution, Filmemacher und Dozent.
Und da haben sie gesagt, naja, das Besondere ist, dass wir uns von dem Einheitsbrei, und der Einheitsbrei hat ja in Amerika auch einen Namen, das nennt sich Least Objectional Programming, also das am wenigsten Widerstand erzeugende Programmieren von Serien und Filmen, weil man will nicht, dass die Leute abschalten, wegschalten. Und da hat HBO gesagt, na, diese Mainstream-Formate, die es da gibt, die müssen wir kontern, denen müssen wir ein neues Angebot machen mit einer Qualität, die durchaus eine Komplexität hat. Und das haben sie dann gemacht. Das war sicherlich eine der ersten herausragenden Produktionen.
Serie The Sopranos. Erscheinungsjahr 1999, ausgestrahlt auf HBO. nach einer Idee von David Chase. Held, Mafioso Tony Soprano. Ausgangsfrage: Was macht ein Mafia-Boss bei der Psychotherapie?
Der hatte offensichtlich das Bedürfnis, zur Seelenklempnerin zu gehen.
Kann ich glücklicher sein? Ja, ja, wer nicht?
Ich weiß nur noch, dass der Auslöser ja, glaube ich, so eine Panikattacke war, wo er in seinem Pool irgendwie mit diesen Entchen und so weiter...
Fühlen Sie sich deprimiert?
Seit die Enten weggeflogen sind, denke ich.
Die Enten flogen ja direkt vor ihrer Bewusstlosigkeit davon.
Daddy?
Ein Schlaganfall. Wir brauchen einen Arzt.
Anthony Junior, ruft den Notarzt.
6500 Kilometer östlich von New York versammelt sich kurz nach der Jahrtausendwende erstmals eine Gruppe von Studenten vor dem Fernseher. Sie haben eine neue Abendbeschäftigung: Serien schauen. Einer hat einen CD-Rolling mitgebracht. Darauf der neueste Serienhit aus den USA. Sie treffen sich bis heute.
Versuch eines Serienquartetts.
Ich bin Claudio und ich glaube, ich bin derjenige in der Gruppe, der die Serienbegeisterung bei uns ein bisschen entfacht hat.
Ich bin Franzi und ich bin die, die relativ spät erst zu dem Quartett dazugestoßen ist. Insofern würde ich mich jetzt nicht als Anfänger bezeichnen, aber jetzt auch nicht so ein Vollprofi.
Ich bin der Robin und meine Serienbegeisterung wurde in erster Linie durch die Sopranos geweckt.
Und ich bin Julian und ich habe mittlerweile seit mehreren Jahren auch beruflich mit Serien zu tun. Lasst uns bei jeder Serie versuchen, dass wir die Storyline in einem Satz zusammenfassen. Keine Spoiler.
Spoiler! Zusammenfassung einer Serie, die dem Zuschauer das Interesse an der Geschichte verdirbt, indem für Spannung sorgende Informationen aus der Handlung verraten werden.
Also bei den Sopranos geht es um Tony Soprano, einen psychisch angeschlagenen Mafia-Boss aus New Jersey, der sich entschließt, eine Psychotherapie zu machen und währenddessen aber natürlich weiterhin sein Mafia-Geschäft am Laufen halten muss und ja, seine Familie einigermaßen auf die Reihe bringen muss.
Dein Sohn ist Freitagnacht in seine Schule eingebrochen und hat das Schwimmbecken verwüstet.
Wie verwüstet man ein Schwimmbecken?
Sie haben einen Haufen Zeug reingeworfen und viele Sachen da zertrümmert.
Warum hast du das gemacht?
Na, eigentlich nur so.
Geburtstag deiner Mutter?
Da war das nicht. Es war nach Mitternacht.
Bist du total verblödet? Hm?
Und Tony Soprano begeht relativ früh in der Serie einen Mord, den wir als Zuschauer verfolgen, was schon irgendwie was Neues auch war, oder?
Jimmy lässt dich aus der Hölle grüßen, du Wichser!
Man ist Tony Soprano-Fan eigentlich. Der ist einem irgendwie sympathisch, obwohl er eben diese ganzen Mafia-Morde begeht und es da krass brutal zugeht.
Also was Sopranos sicherlich am deutlichsten gemacht hat, ist, dass die Figurenzeichnung, die Hauptfiguren, nicht mehr so einfach eindimensional sind, wie es sie früher gewesen waren. Das heißt, ich habe mit einer Figur zu tun, das war Tony Soprano, das hat sich fortgesetzt bei Francis J. Underwood, bei House of Cards, die mich herausfordern, eine eigene moralische Haltung zu entwickeln. Das heißt, ich werde nicht nur zum Konsumieren aufgefordert, sondern ich werde auch zum Mitdenken, Miterleben aufgefordert, weil ich mich zu den Dingen, die die Hauptfiguren machen, da muss ich mich zu verhalten, moralisch zu verhalten.
Und der gerade noch unglückliche Fernsehautor? Steht plötzlich überall im Rampenlicht und wird mit Preisen überschüttet. Dabei hat er doch einfach seine autobiografischen Neurosen, seine Kindheit in New Jersey, die exzentrische Mutter, die eigene Psychotherapie in ein serientaugliches Format mit Niveau verwandelt. Während die amerikanischen Networks eilig weitere Produktionen in Auftrag geben, mit Tiefgang, Ambivalenz und Tabubrüchen, sucht unsere Studierendengruppe auf der anderen Seite des Atlantiks aufgeregt nach neuem Serienstoff im Internet. Ein neuer Hype beginnt.
Kapitel 2. Rebellion in Serie oder vom Serienboom zu den Streaming-Anfängen.
Fast jedes Mal, wenn sich unsere Studierendengruppe von nun an trifft, hat jemand einen Serientipp samt Kurzbeschreibung dabei. Und dazu den passenden CD-Rolling oder USB-Stick. Die Files wandern von Festplatte zu Festplatte. Und statt im Hörsaal sitzen die Serienbesessenen plötzlich in Gedanken auf dem Polizeirevier von Baltimore.
Serie The Wire. Erscheinungsjahr 2002. Ausgestrahlt auf HBO. Nach einer Idee von David Simon. Held: die amerikanische Verbrecherhochburg Baltimore. Ausgangsfrage: wie brutal kann eine Stadt sein?
Ich finde, der Wichser hätte ihn nicht gleich abknallen müssen.
Definitiv nicht.
Ich meine, er hätte ihn verprügeln können, wie wir ihn immer verprügeln.
Voll deiner Meinung.
Muss er Rotz gleich umlegen? Rotz hat dieselbe Nummer abgezogen, seit ich ihn kenne. Jemanden wegen so Mist umzulegen.
Ja, es fällt mir aber an sich schon schwer, Sachen in einem Satz zusammenzufassen. Das ist alles, was in der Serie. Also The Wire ist eine Serie, die in Baltimore spielt, Ende der 90er Jahre so ungefähr.
Und? Wer hat Rotz erschossen?
Ich gehe vor kein Gericht.
Und das Polizeigeschehen in jeder Staffel sozusagen aus einer anderen Perspektive ein bisschen beleuchtet. Also geht es einmal um Polizei im Speziellen, dann Justiz, dann die Hafengewerkschaft, der Bürgermeister, die Lokalpolitik sozusagen.
Wir nehmen zurzeit nur kleine Deal auf der Straße hoch. Da sehen die Leute, wie fleißig die Polizei ist.
Und jede Staffel hat so den eigenen Schwerpunkt, immer wieder mit überlappenden Charakteren und Themen eben.
Lass die Scheiße von anderen die Scheiße von anderen sein.
Serie Mad Men. Erscheinungsjahr 2007. Ausgestrahlt auf AMC. Nach einer Idee von Matthew Weiner. Held: Werbemacho Don Draper. Ausgangsfrage: waren die 60er Jahre die schönere Zeit?
Darf ich Sie was fragen? Warum rauchen Sie Old Gold?
Mad Men ist, glaube ich, bis heute tatsächlich meine absolute Lieblingsserie. Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass die Serie in den 60er Jahren spielt, also wieder so ein Periodenstück ist.
Kann ich Ihnen noch einen Drink bringen?
Ja, nochmal das Gleiche. Ein Old Fashioned, bitte.
Und dass man aber so den Alltag sieht von Menschen dort, also den Arbeitsalltag, den privaten Alltag von Menschen und man das natürlich unwillkürlich auch mit der heutigen Zeit vergleicht.
Gehen Sie nach Hause und drehen Sie sich Ihre Lockenwickler rein. Und morgen fangen wir noch mal ganz von vorne an.
Eine Daily Soap mit unglaublich hohem Niveau.
Ach so, Augenblick, Peggy. Da wäre noch ein Anruf.
Serie Game of Thrones. Erscheinungsjahr 2011. Ausgestrahlt auf HBO. Nach dem Roman von George R.R. Martin und einer Idee von David Benioff und D.B. Weiss. Held: die sieben fantastischen Königslande. Ausgangsfrage: wer erobert den eisernen Thron?
Also tatsächlich kam da nichts ran an die Serie. Da bin ich von Anfang an hängen geblieben.
Der König des Nordens! Der König des Nordens!
Weil es, glaube ich, einfach so verschiedenste Szenen, Drehorte, so viele Charaktere gab, dass du da einfach auch irgendwie das Interesse nie verloren hast.
Meine Kinder, ihr bringt schon viel zu lange Schande über den Namen Lannister.
Weil es war irgendwie immer was anderes, aber du wusstest ja irgendwie, und das, glaube ich, war das so das Interessante am Anfang, du hast schon gecheckt, dass das alles irgendwie zusammenhängt, aber du wusstest noch nicht wie.
Eure Herrschaft ist zu Ende.
Meine Herrschaft hat gerade begonnen.
Das ist für Erzähler, Erzählerinnen wahnsinnig spannend, seriell zu erzählen. Man kriegt plötzlich mit, ich bin nicht auf diese 90, 120 Minuten eingeschränkt, sondern kann Figuren sehr intensiv erzählen, kann Handlungsstränge sehr intensiv erzählen. Das ist natürlich erzählerisch sehr, sehr toll. Und darum ist gerade der Serienboom auch da, nicht nur, weil wir als Zuschauer und Zuschauerinnen das irgendwie sehen wollen, sondern weil die Macher sich auch drauf stürzen und sagen, ich habe plötzlich eine erzählerische Freiheit, die mir bisher verwehrt gewesen ist.
Kapitel 3. Der Sturm auf die Fernsehbastille oder die Streaming-Anbieter treten auf die Bühne.
40 Euro Strafe, weil er eine DVD zu spät zurückgegeben hat. Ein junger Unternehmer beschließt auf diese Frechheit hin, Ende der 1990er Jahre seine eigene Videothek zu gründen. Online versteht sich. Als DVD-Versand nach dem Vorbild Amazon. Was Amazon für Bücher ist, soll sein Unternehmen für DVDs werden.
Ja, tatsächlich war ja Netflix ein Anbieter, den wir hier in Deutschland gar nicht in der Form kannten, die DVDs durch die Welt geschickt haben, was besonders natürlich in Amerika lohnenswert ist, weil hier in Deutschland leben viele Menschen in Großstädten und haben dann eine Videothek um die Ecke gehabt. Das war ja in Amerika gar nicht so. Da habe ich in einem kleinen Dorf irgendwo im mittleren Westen gewohnt. Und da war das Angebot, mir das per DVD zuschicken zu lassen, sehr attraktiv.
Medienexperte Oliver Schütte.
Das Start-up wächst. Rasant. Schnell ist es an der Börse notiert und hat mehr als 500.000 Abonnenten. Aber das Geschäft rechnet sich nicht. Alljährlich rote Zahlen im achtstelligen Bereich. Als der Jungunternehmer damals mit seinen ambitionierten Plänen bei einer der großen amerikanischen Videothekketten vorspricht, wird er ausgelacht. 7 Jahre später legt sein Unternehmen den Schalter auf Zukunft. Die große amerikanische Videothekenkette ist indes pleite.
Streaming, Datenübertragungsverfahren, bei dem die Daten bereits während der Übertragung angesehen oder angehört werden können.
Da muss man sagen, die Macher, spezifisch Reed Hastings, der CEO von Netflix, waren sehr klug und vorausschauend und haben gesagt, na, das ist ein auslaufendes Geschäftsmodell. Wir müssen was anderes machen und wir müssen die Chancen, die sich technisch bieten, ergreifen, weil sonst sind wir weg vom Fenster, und haben relativ früh angefangen, neben dem Versand von DVDs auch Streaming anzubieten.
Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal Streaming benutzt habt? Also könnt ihr euch irgendwie noch an euer erstes Streaming-Erlebnis erinnern?
Also legales Streaming oder so Downloads zählen nicht als Streaming, oder?
Streaming in der praktischen Nutzung bis 2010, überwiegend illegal auf Seiten wie Kinox.to oder über bestimmte andere Dienste.
Illegales Streaming 2007 oder sowas.
Meine erste Erinnerung geht tatsächlich nicht mit Streamen los, sondern mit Serien und Filmen laden tatsächlich. Illegal natürlich, während des Studiums. Und ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz viele Serien staffelweise runtergeladen habe. Also damals in riesigen Datenmengen. Und dann natürlich hin und wieder mal einen Film gestreamt, auch illegal natürlich.
Ja, ich habe tatsächlich auch dieses Kinox.to, oder wie das damals hieß, so die ersten illegalen Sachen, da habe ich die Friends-Staffel von vorn bis hinten mir angeschaut. Ich habe nie irgendwas runtergeladen. Ich habe, wenn dann, von Freunden irgendwie mir was geholt und rübergezogen.
Und meine erste legale Streaming-Erfahrung wird wohl relativ spät gewesen sein. Ich glaube 2015.
Streaming in der praktischen Nutzung ab 2010. Zunehmend legal über kostenpflichtige, aber günstige Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime.
Da hatte ich dann den ersten richtigen Job nach dem Studium und habe mir Netflix gegönnt, habe es installiert. Und ich konnte mir vorher gar nicht vorstellen, wie das richtig funktionieren soll. Also so Fernsehen über das Internet zu schauen, weil ich immer noch diese Erfahrung hatte, dass eben YouTube auch mal gerne mal schlecht läuft übers Internet und dass man dann wirklich ganze Serien dann flüssig übers Internet schauen soll. Da war ich ein bisschen skeptisch und habe mir dann 2015, also gar nicht so lange her, habe ich mir dann einen Netflix-Account geholt, den inzwischen ganz viele Freunde und Familie von mir auch teilen.
Der deutsche Netflix-Start erfolgt 2014. Im gleichen Jahr bringt Amazon Prime seinen Video-Instant-Dienst an den Start. Es folgen in Deutschland unter anderem Sky on Demand 2015, Maxdome 2015, Apple TV Plus 2019, Join 2019, Disney Plus 2020. Die Nummer 1 ist nach wie vor unbestritten.
Ich glaube, wenn man sich mal die Vergangenheit von Netflix anschaut, die haben ja sehr wohl erkannt, dass noch vor vielen Jahren sehr viel illegal gedownloadet worden ist. Und dann hat man sich das angeschaut, was wird eigentlich gedownloadet, und hat eine legale Plattform kreiert, die das Programm für die Menschen, die ins Internet gehen, um sich Programme anzuschauen, anzubieten.
Tech Romey, Filmemacher und Professor an der Filmhochschule München für Serielles, erzählen.
Danach ist klar geworden, dass man die unter 25-Jährigen weltweit eigentlich abgreifen möchte, für die das gefühlt ohne Netflix nicht mehr funktioniert. Und heutzutage ist natürlich eine Entwicklung, weil man natürlich auch mehr Subscriber, also Abonnenten braucht, um diesen ganzen Programmaufwand auch finanzieren zu können, dass man die Fühler weiter ausstreckt und auch weiter und mehr ins Mainstream geht, um so Kunden anzulocken, die bereit sind, selbstverständlich auch für dieses Programm zu zahlen.
Und unser einst ambitionierter Jungunternehmer ist längst ein milliardenschwerer Geschäftsmann und Serienmogul. Er beauftragt immer mehr Filmstars und Berühmtheiten auf der ganzen Welt für sein Unternehmen zu arbeiten. Die Streamer beginnen, ihre eigene Geschichte zu schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die sogenannten Serien-Originals, Eigenproduktionen von Netflix, Amazon und Co., machen sich daran, dem linearen Fernsehen und Hollywood den Rang abzulaufen.
Serie House of Cards, Erscheinungsjahr 2013, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einer Idee von Michael Dobbs, Andrew Davis und Bo Willimon. Held: Machtpolitiker Francis Underwood. Ausgangsfrage: Kann wirklich jeder Arsch Präsident der USA werden?
Ich, Francis J. Underwood, schwöre hiermit feierlich.
Ich, Francis J. Underwood, schwöre hiermit feierlich,
dass ich das Amt des Präsidenten,
dass ich das Amt des Präsidenten
der Vereinigten Staaten immer getreulich ausüben und ehren.
Der Vereinigten Staaten, ja, da wären wir wieder.
Bei House of Cards verfolgt man den Politiker Frank Underwood, der wahnsinnig link ist und sehr darauf bedacht ist, selber voranzukommen und durch verschiedene Intrigen dann selbst zum Präsidenten der USA wird. Und das Besondere an der Serie ist, dass man als Zuschauer auch einbezogen wird, weil Frank Underwood öfter direkt den Zuschauer anspricht.
Und jetzt stehe ich hier oben als Präsident der Vereinigten Staaten, dank Ihnen. Sie haben sich das selbst eingebrockt. Sie haben mich ja gewählt.
Diese Niederträchtigkeit sozusagen, die, glaube ich, so Spitzenpolitiker dann teilweise auch haben müssen.
Und jetzt stehen Sie da, wie vom Blitz gerührt, die Kinnlade unten fassungslos und fragen sich, ob es wirklich das gewesen ist, was Sie wollten. Diese Demokratie, Ihre Demokratie, hat sich für mich entschieden.
Was mir in Erinnerung bleibt, ist, was für ein guter Schauspieler Kevin Spacey einfach ist. Schade, dass er sich natürlich dann später so ein bisschen rauskatapultiert hat aus der ganzen Geschichte. Stichwort MeToo. Also das war ja die erste große Netflix-Serie, von Netflix selbst produzierte Serie. Und da hat einfach alles gestimmt.
Ja, genau. Und David Fincher war ja der Produzent. Und damit ging das dann, glaube ich, los, dass plötzlich all die Filmgrößen, die Coen-Brüder, Scorsese, Alfonso Cuarón, Reese Witherspoon oder Nicole Kidman, plötzlich auch und vor allem mit den Streamern zusammengearbeitet haben.
Ganz recht. Wir unterwerfen uns dem Terror nicht. Wir sind die Quelle des Terrors.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Plattformen die Möglichkeit bieten, ein sehr, sehr großes Publikum zu erreichen. Und das Spannende ist ja nicht nur ein Publikum in Deutschland, sondern weltweit zu erreichen.
Kapitel 4. Zuschauer aller Länder, vereinigt euch. Oder Streaming als globales Phänomen.
Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA kommt einer unserer Studierenden mit einem Streaming-Abo im Handgepäck zurück. Seine Einzimmerwohnung wird nun zum neuen Heimkino. Ein Beamer, ein Laptop und nächtelanges Binge-Watching.
Binge-Watching, auch Koma-Glotzen oder Serienmarathon. Das exzessive Schauen von mehreren Folgen einer Fernsehserie am Stück.
Die ganze Welt in der Streaming-Bibliothek auf Abruf. Immer und überall. Einmal bringt jemand diese neue Austauschstudentin aus Spanien mit. Die hat eine ganz besondere Empfehlung.
Serie Haus des Geldes. Erscheinungsjahr 2017, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einer Idee von Alex Binha. Helden und Heldinnen, Gangster mit Spitznamen wie Tokio, Rio, Helsinki. Ausgangsfrage: Kann ein Bankraub wie ein Seminar an der Uni funktionieren?
Die Streamer, wie zum Beispiel Netflix, die wollen schon, dass etwas lokal erzählt ist, aber auch global funktioniert. Und egal, was für eine Art von Serie wir uns anschauen, ob es jetzt ein Science-Fiction ist oder ein historischer Stoff, es sind oft und meistens bestimmte Themen, mit denen wir uns identifizieren können, die für uns relevant sind. Und vor allem sind es Beziehungsprobleme. Und es ist eigentlich in jeder Serie eine Familie. Und ich nenne es auch immer eine dysfunktionale Familie. Weil die macht am meisten Spaß anzuschauen. Wenn sich alle verstehen würden und alles wäre ganz einfach, dann wäre es eigentlich relativ langweilig. Und das kann in einem Raumschiff stattfinden, die Crew ist eine Familie. Oder es kann unter Drogenbossen stattfinden, das ist auch eine Familie.
Serie Narcos. Erscheinungsjahr 2015, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einer Idee von Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro. Held, El Patron Pablo Escobar. Ausgangsfrage, Plata o Plomo, Geld oder Blei.
Die unterschiedlichen Sichtweisen und wie die Figuren, die Nebenfiguren zu den Hauptfiguren stehen, diese Konflikte, die dadurch entstehen, das ist das, was eigentlich universell eine Gültigkeit hat.
Und die Netflix-Zahlen lauten
210 Millionen
Abonnenten weltweit, Stand August 2021.
2,76 Milliarden
Dollar Gewinn im Jahr 2020.
7,99 Euro
für ein monatliches Basisabo.
9.400
Mitarbeiter.
35
Oscar-Nominierungen 2021.
497
Euro für einen Aktienanteil, Stand September 2021.
Zusatzzahl 190.
Belieferte Länder auf der Welt.
Das ist das globale Dorf. Das heißt, ich habe mit einem Schlag die technische Verbreitung von nicht nur Passau bis Flensburg, sondern von Passau bis Japan. Das heißt, das globale Dorf bedeutet, das, was früher die Nation war, ist jetzt die ganze Welt mehr oder weniger. Und dass audiovisuelle Produkte nicht mehr nur beschränkt sind auf den heimischen Markt, sondern in der ganzen Welt reüssieren.
Hat sich das Fernsehschauen übers Streaming bei euch auch insofern verändert, dass ihr mehr auch ortsunabhängig guckt, dass ihr vielleicht auch mehr alleine guckt als im Vergleich zum Fernsehen? Gut, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen her, wo man ja so auch das Bild hatte, dass man früher so mit der ganzen Familie Samstagabend, Wetten, das vorm Fernseher saß, das Lagerfeuer quasi, und jetzt dann eher so allein am Smartphone auf dem Weg zur Arbeit oder so. Merkt ihr da eine Veränderung bei euch?
Also es hat sich jetzt nicht unbedingt verändert, aber wo ich schon gut finde, ist, dass man so portabel das mitnehmen kann, ist, wenn man halt Zug fährt oder halt wirklich so auf Reisen ist. Und dann waren Claudia und ich in Neuseeland auf dem Camper und war man mobil und konnte sich halt da einfach was anschauen. Und das finde ich schon gut. Also da nutze ich das schon, aber dass man jetzt mehr alleine schaut oder dass Claudia und ich jetzt irgendwie zwei verschiedenen Räumen wären und uns die Serien dann jeder seine eigene Serie anschaut oder so am Abend, das machen wir echt nicht.
Da möchte ich fast widersprechen, weil ich glaube schon, dass wir nämlich so Serien haben, wo es ganz klar ist, dass wir die zusammenschauen, weil wir uns beide dafür interessieren und wir die beide zusammen gucken möchten. Das heißt, die guckt keiner von uns alleine, die gucken wir nur, wenn wir zusammen sind. Und dann gibt es manche Serien, die schaut jeder von uns alleine, wenn der andere gerade mal nicht da ist oder so. Ich glaube, da hast du nämlich auch schon welche. Aber um nochmal jetzt auf die Frage zurückzukommen, ob ich jetzt anders Fernsehen gucke oder streame als vorher. Ich hatte im Studium tatsächlich auch keinen Fernseher, sondern ich habe einfach nur auf dem Laptop immer alles geguckt. Das hat mir vollkommen ausgereicht. Aber seitdem ich jetzt auch wieder einen Fernseher habe, gucke ich eigentlich nur noch auf dem Fernseher. Und nur in Ausnahmesituationen wie jetzt im Urlaub oder bei viel längeren Zugfahrten oder sowas nehme ich dann mal ein Gerät mit, ein mobiles Gerät, wo ich dann Serien oder Filme drauf gucke.
Kapitel 5. Der deutsche Serienmärz. Oder wie die Streamer die deutsche Fernsehlandschaft verändern. Ein renommierter deutscher Fernsehproduzent und Regisseur sitzt spätabends auf der Couch und blättert in einem Geschichtswälzer. Deutschland, die Wiedervereinigung und ein Mord. Er hat dazu alles gesehen und gelesen, was ihm in die Finger gekommen ist.
Ob er sein geplantes Dokumentationsprojekt aber jemals machen wird, weiß er nicht. Die etablierten Fernsehsender sind skeptisch wegen des Stoffes. Zu kompliziert, zu düster. Er klappt seinen Laptop auf. 10 neue Mails, darunter eine, die er sofort öffnet.
Netflix hat eine E-Mail an die Firma geschickt und darin formuliert, dass sie gerne mit dem Geschäftsführer sprechen wollen würden, sprich mit mir, und sich vorstellen wollen würden, da sie nun auch nach Deutschland kommen.
Christian Beetz, Geschäftsführer der Gebrüder Beetz Filmproduktion.
Und das war dann der Beginn des ganzen Projektes, weil wir gleich 2 Wochen später uns schon zusammengesetzt haben und dann für dieses Treffen 3 Ideen vorbereitet hatten. Und es kristallisierte sich recht schnell heraus, dass es größeres weiteres Interesse an der Geschichte der deutschen Wiedervereinigung gibt, so wie wir sie erzählen wollen.
Serie Rohwetter. Einigkeit und Mord und Freiheit. Erscheinungsjahr 2020, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einer Idee von Christian Beetz und Georg Turchenthaler. Held Detlef Rohwetter, Präsident der ehemaligen Treuhandanstalt und Opfer eines Attentats 1991. Ausgangsfrage: Wie stehen Rohwetter-Attentat und deutsche Wiedervereinigung in Verbindung?
Mit Netflix zu arbeiten ist schon ein großer Unterschied. Das war für uns das erste Mal jetzt eine Netflix-Original-Produktion. Das bedeutet, dass Netflix alle Kosten getragen hat, nach Tarif bezahlt hat, gecashflowt hat. All solche Dinge, die wir gar nicht gewohnt sind, wenn wir normalerweise produzieren mit Öffentlich-Rechtlichen im dokumentarischen Bereich, dann kriegen wir nur teilfinanzierte Produktion. Sprich, der Sender gibt so ungefähr, naja, so 50-60% dazu und die restlichen 40% muss man irgendwie selbst aufbringen. Das war ein Riesenunterschied. Dann hat man mit einem großen amerikanischen Unternehmen zu tun, welches sich so aufstellt, dass sie sagen, sie wollen das Talent unterstützen in allen Bereichen. Das Talent in Bereichen wie juristischen Fragen, dafür gibt es Anwälte bei ihnen, dann in technischen Fragen, dafür gibt es Spezialisten für Postproduktion, für Kameratechnik, die immer einem zur Verfügung stehen. Und was auch anders ist bei Netflix, dass man die Freiheit bekommt, seiner Vision zu folgen und frei zu erzählen, was man möchte. Man wird zwar begleitet ab und zu mit Kommentaren, bitte achte darauf, dass unser Publikum jung ist, bitte achte darauf, dass wir uns als Entertainment-Plattform verstehen, aber man bekommt wirklich die Freiheit zu erzählen, was man als Vision von Anfang an skizziert hat und dem nachzugehen.
Beim größten deutschen Filmfestival laufen plötzlich auch Serien und die Originals der Streaming-Anbieter. Auf dem roten Teppich tauscht man sich aus. Wer hat für die schon gearbeitet? Wie ist das? Was machen die anders? Die Zahl derer, die darauf eine Antwort wissen, wächst kontinuierlich.
Naja, also ich glaube, dass ganz andere Geschichten möglich sind aus Deutschland. Also mal so ganz blöd gesagt, ist ja Deutschland sehr bekannt für Krimis. Die sind auch sehr gut gemacht und die werden auch in einer großen Fülle produziert. Aber wenn man in Deutschland sagt, ich habe hier einen kleinen harten Thriller, dann ist es deutlich schwieriger mit der Finanzierung und so. Und auch mit dem Ort, wo geht man damit hin? Weil 20.15 Uhr kann man den Film sicher nicht in der ARD zeigen und so. Und das ist natürlich mit Netflix und den vergleichbaren Plattformen ist das ein ganz anderer Ansatz, weil das Programm ist immer abrufbar zu jeder Zeit. Man ist überhaupt nicht an sowas gebunden wie eine Altersfreigabe, wie eine FSK.
Thomas Sieben, Autor und Regisseur.
Als Autor und Regisseur sind es, finde ich, goldene Zeiten. Und ich finde es vergleichbar mit so dem New Hollywood, wo das alte Studiosystem so ein bisschen erstmal ausgedient hat und man hat so die Jungen machen lassen und alte Geschichten auch anders erzählen einfach und so. Und es macht viel Spaß gerade, da unterwegs zu sein.
Ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen befreien von diesen Ketten, in denen wir offensichtlich stecken, dass man schauen muss, wo etwas dann später wahrgenommen werden kann. Ne? Also man geht ja auch ins Kino und man schaut was im Fernsehen, man schaut was bei Streamingdiensten und das tun alle. Und ich finde das schwierig, dann zu sagen, das ist so ungewöhnlich. Ich finde das jetzt gar nicht so ungewöhnlich.
Schauspielerin Anke Engelke.
Aber ist wirklich alles besser? Mancher Set-Mitarbeiter schüttelt vehement den Kopf und winkt ab. Denn beim Fair Film Award sind die Streamer alles andere als spitze und landen regelmäßig ganz hinten. Stichwort Arbeitsbedingungen.
Also dadurch, dass ich auch aus der Kunsthochschule komme und Kunstfilm mache und das einfach immer chaotisch ist und sehr studentisch und wild und improvisiert wird und man nicht hat, ich arbeite von 10 bis 17 Uhr, sondern ich arbeite auch mal von jetzt bis Mitternacht und dann noch weiter und dann schlafe ich nur 6 Stunden und dann drehe ich wieder, war ich nicht so verstört von den Arbeitsbedingungen. Die Produktion war einfach chaotisch und es war wild und viele Leute, die, glaube ich, auch bei den öffentlichen rechtlichen Arbeiten und einfach da sehr geregelt und sehr strukturierte Arbeitsmethoden und Wege haben, waren sehr krass konfrontiert mit dieser Arbeitsweise.
Schauspieler Maximilian Mund.
Serie How to Sell Drugs Online. Fast. Erscheinungsjahr 2019, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einer Idee von der Bild- und Tonfabrik. Held, Schüler und Nerd Moritz Zimmermann, aka M1000. Ausgangsfrage: Wie verkaufe ich Drogen im Internet?
Scheiß auf die Bullen! Wir ziehen jetzt den Link in so ein paar Darknet vorn und machen richtig Kohle, Mann.
Es ist wohl erst die dritte deutsche Netflix-Serie. Also es gibt wohl nur 3 deutsche Netflix-Serien, war ich auch überrascht.
Ja, das war die dritte damals, aber mittlerweile sind es schon mehr. Mittlerweile sind es 9.
Aber ich fand die auch super auf jeden Fall. Also so eine Coming-of-Age-Geschichte, sehr modern gemacht.
Jetzt guck doch nicht so. Was soll denn schon passieren?
Man hat nicht gewusst, was halt kommt. Und es war irgendwie immer so von der Story auch gut erzählt. Also man konnte halt auch gut folgen. Und ja, war einfach relativ kurzweilig.
Das ist nur einer meiner zahlreichen Nachahmer.
Was soll der Junge denn gemacht haben?
Mal überlegen. Er hat die Datenbank seines Online-Drogenshops nicht ausreichend gegen Angriffe der Ermittlungsbehörden abgesichert und hat regelmäßig beim Flirten von seinem Nebenjob erzählt. Suboptimal. Denn wenn man im Internet im großen Stile Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf gar keinen Fall machen. Wildfremden Leuten davon erzählen.
Okay, hat.
Also außer natürlich Netflix ruft an und sagt, sie wollen eine Serie über dein Leben machen.
Folge 6. Und die Revolutionärinnen? Oder ein Schritt zu mehr Diversität? Die Uni hat unsere Studierendengruppe mittlerweile abgeschlossen. Aus den Serienabenden sind mittlerweile Essenseinladungen geworden. Mit der ganzen Familie. Serien sind weiter ein Thema.
Serie The Handmaid's Tale. Erscheinungsjahr 2017, ausgestrahlt auf Hulu. Nach einem Roman von Margaret Atwood und einer Idee von Bruce Miller. Heldin, die unterdrückte Magd June Osborne. Ausgangsfrage: Wie grausam ist das Patriarchat?
Eine Dystopie, in der Frauen keine Kinder mehr bekommen können, außer einige wenige. Und die werden dann sozusagen versklavt und zwangsweise geschwängert von ihrem Master jeweils, der wie so eine Art Sklavenhalter auftritt.
Das ist die Neue.
Hallo. Gesegnet sei die Frucht.
Möge der Herr mich öffnen.
Ich bin Kommandant Waterford.
Friede sei mit Ihnen. Möge Gott mich für würdig erachten.
Es hat mich einfach zu sehr runtergezogen. Ich fand's zu dunkel. Ich hab's noch nicht mal weitergeguckt, deswegen kann ich so viel nicht dazu sagen.
Ihr werdet für sie Kinder gebären.
Oh, was habt ihr doch für ein Glück!
Ich finde es von den Charakteren teilweise eben schwierig, irgendwie an einen der Charaktere so richtig anzuknüpfen und mit dem so richtig mitzugehen.
Wohin gehören die Hände?
Man kann feststellen, dass gerade Serien bei Netflix, aber auch insgesamt Fernsehserien eher als Filme inzwischen sehr viel diverser sind. Also was die Hauptrollen angeht, aber auch was die Rollen hinter der Kamera im Prinzip angeht.
Kathleen Log, Medien- und Amerikanistik-Professorin an der Leibniz-Universität in Hannover.
Also Netflix hatte vor kurzem auch eine Studie in Auftrag gegeben, um mal selber zu gucken, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie gut sind wir damit, zusammen mit der Annenberg Inklusionsinitiative. Und die haben dann einmal die ganzen Filme und Serien, die 2018 und 2019 bei Netflix rausgekommen sind, untersucht und eben festgestellt, dass zum Beispiel 52% der Filme und Serien eine weibliche Hauptrolle hatten, dass 35,7% der Hauptrollen von unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen verkörpert wurde, im Vergleich zu den Hollywood-Filmen, die nur 28% dann hatten, also 35,7% gegen 28% in den 100 erfolgreichsten Hollywood-Filmen in demselben Zeitraum.
Serie The Morning Show. Erscheinungsjahr 2019, ausgestrahlt auf Apple TV+. Nach einer Idee von Jay Carson. Heldinnen, zwei Moderatorinnen einer Morgenfernsehsendung. Ausgangsfrage: Wie sexistisch ist das Showbusiness?
Das ist tatsächlich was, was quasi dann jetzt schwarz auf weiß belegt ist. Also es gibt mehr Frauen in Hauptrollen, es gibt mehr Frauen und People of Color auch auf der Ebene der Regie, des Drehbuchs und auch für die Produktion. Es gibt die Repräsentation von Schwarzen in Hauptrollen und im Rahmen der Hauptbesetzung ist sehr gestiegen.
Serie Bridgerton. Erscheinungsjahr 2020, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einem Roman von Julia Quinn und einer Idee von Chris Van Dusen. Held, der in der Serie schwarze Aristokrat Duke of Hastings. Ausgangsfrage: Ist das historisch sinnvoll oder nur gut gemeint?
Bitte verzeihen Sie.
Entschuldigen Sie bitte.
Bassett?
Bassett! Bridgerton!
Mein Herz, alter Freund. Das ist meine Schwester.
Der Herzog. Ihn würde ich überall erkennen.
Und das war wirklich auch eine sehr unterhaltsame Serie, aber auch sehr divers von der Besetzung her. Also People of Color spielen dann englische Landadlige. Die englische Königin ist auch schwarz sogar.
Colorblind Casting. Besetzungspraxis, bei der das Aussehen oder die Hautfarbe eines Schauspielers von der literarischen oder historischen Vorlage abweicht.
Und dann kommt es eben drauf an, also in welche Richtung geht das dann? Also bleibt es eben auf der Ebene der Sichtbarkeit, also dass es einfach nur darum geht, möglichst viele People of Color in der Serie zu zeigen, oder hat es tatsächlich was mit dem, was da auch erzählt wird, zu tun? In so einem Fall wie bei Bridgerton, dann kann das auch sehr, sehr kritisch gesehen werden, weil eben bestimmte Diskriminierungsmechanismen einfach aus der Geschichte, eben wenn das jetzt historisch ist, auch einfach komplett ausgeblendet werden.
Seattle, die Amazon Studios, haben neue Inklusionsrichtlinien für ihre Eigenproduktionen bekannt gegeben. Demnach sollen in Zukunft nur noch Schauspieler engagiert werden, deren Identität, das heißt Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Ethnizität, sexuelle Orientierung oder Behinderung mit den Figuren, die sie spielen, übereinstimmen. Die Regelung sei ein Schritt zu mehr Vielfalt, so der Internetriese. Kritiker sehen die Freiheit der Kunst berührt und sprechen vom Ende der Schauspielerei.
Es wäre schön, wenn es nur Idealismus wäre, aber ich glaube, so naiv brauchen wir da auch nicht sein. Also das geht natürlich darum, möglichst breit gefächert eben alles zu repräsentieren und eben Angebote zu schaffen, die verschiedene Zuschauer und Zuschauerinnen eben ansprechen, die sich eben selbst repräsentiert sehen möchten. Also immer noch mehr Leute, noch mehr Abonnements zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der große Faktor dahinter.
Folge 7. Die Revolution kontrolliert ihre Kinder. Oder? Von Algorithmen und Big Data.
Jetzt hat meine Mutter also auch Netflix, erzählt einer unserer serienbegeisterten Ex-Studenten, als sich die Gruppe mal wieder zum Essen trifft. Sie sei am Anfang ganz durcheinander gewesen, so ein riesiges Angebot. Sie hätte gar nicht gewusst, was sie anschauen soll, und hat sich dann erstmal sogenannte To-Watch-Listen angelegt. Alle lachen.
Ja, man wirbt mit der großen Zahl, weil es geht immer darum, wenn wir über Digitalität sprechen und Digitalisierung, die großen Zahlen. So und so viele Millionen Nutzer, so und so viele Milliarden Einnahmen und so weiter. Also man will diesen Aha-Effekt der Zahlen haben, weil wir ja in einer metrischen Gesellschaft leben, in dem nur noch die Zahlen zählen. Man sagt ja nicht umsonst, Daten und Zahlen sind das neue Gold in unserer Gesellschaft. Und man wirbt immer mit der unendlichen Vielfalt, also auch bei den On-Demand-Video-Streaming-Diensten. Aber wer nutzt denn diese Vielfalt und wer hat sie mal wirklich durchgecheckt?
Markus Kleiner, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der populären Künste in Berlin und Autor des Buches Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen.
Parallel gelegt zu der Kritik an den sozialen Medien, an der Totalüberwachung unserer Daten, an der algorithmischen Auswertung von uns in jeder Sekunde, in der wir im Internet sind. Und das haben wir bei den On-Demand-Video-Streaming-Diensten auch so.
Algorithmus, Folge von exakten Arbeitsanweisungen zum Lösen einer Rechenaufgabe in endlich vielen, eindeutig festgelegten Schritten.
Habt ihr denn auch Bedenken, wenn ihr Netflix nutzt? Oder insgesamt, wenn ihr Streaming-Anbieter nutzt? Datenschutz, Privatsphäre, Zweifel?
Nein, also ich habe keine Zweifel, ich habe auch keine Bedenken.
Jetzt könnte ich natürlich dieses typische dumme, ich habe ja nichts zu verstecken, sagen, aber das finde ich doof. Ich finde es eher gut, ehrlich gesagt, wenn der Algorithmus merkt, was ich gerne gucke und mir auf dieser Basis dann Vorschläge macht. Also davon profitiere ich ja auch. Ich will ja eben nicht jeden Tag eine halbe Stunde mich durch Netflix klicken, bis ich das gefunden habe, was ich sehen möchte, sondern ich möchte, dass mir Netflix auch Sachen vorschlägt, die zu mir passen, zu dem passen, was ich bis jetzt gesehen habe. Deswegen habe ich eigentlich keine Datenschutzbedenken. Es ist sogar so, dass ich mein Passwort ja auch an eine Menge Leute weitergegeben habe, die auch diesen Account mit mir teilen. Ich glaube, ich bin aber auch relativ unkritisch, was so Datenschutzsachen angeht, muss ich zugeben. Vielleicht bin ich da also nicht der Maßstab.
Ich meine, wenn man sich dafür entscheidet, das zu nutzen, dann ist ja wohl der Mehrwert für einen selbst ja höher als das, dass man dieses Datenschutzthema nicht in Kauf nehmen würde. Mir schon bewusst, dass da einfach meine Daten liegen und dass die genau wissen, was ich schaue, wie lange ich schaue und so weiter. Und daraus können die natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Aber wenn du heute irgendwie im Internet unterwegs bist oder solche Streamingdienste halt auch nutzen möchtest, dann glaube ich, kommst du auch nicht drum rum, einfach da irgendwo den Preis zu bezahlen. Und das sind halt deine Daten.
Habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen, finde ich. Würde ich so unterschreiben.
Die Mutter unseres Seriengruppenmitglieds ist da kritischer. Soziale Medien nutzt sie nicht. Sie achtet darauf, was sie von sich ins Netz stellt. Das Internet ist schließlich ein öffentlicher Raum. Immerhin hat sie nun ihre erste Serie durchgeschaut. Und die fand sie richtig gut.
Serie Black Mirror. Erscheinungsjahr 2011, ausgestrahlt auf Netflix. Nach einer Idee von Charlie Brooker. Helden und Heldinnen, Algorithmen, künstliche Intelligenzen, Überwachungskameras und Menschen wie du und ich. Ausgangsfrage: Is Big Brother watching you?
Das Spiel, an dem wir arbeiten, ist das persönlichste Überlebenshorrorspiel aller Zeiten. Oh, cool. Es findet heraus, wie man jemanden mit seinem eigenen Geist erschreckt.
Wow, das hört sich echt krank an. Ich kann's kaum erwarten.
Und das ist die Gefahr bei Online-Diensten, ob das nun Suchmaschinen sind, ob das soziale Netzwerke sind oder Streaming-Anbieter. Das Prinzip ist überall das gleiche. Wir werden zunehmend entmündigt. Wir verlieren unsere Entscheidungsfähigkeit, indem uns die Welt serviert wird und wir nur noch auf das reagieren, was uns angeboten wird.
Gut, dann durchleuchte ich euch jetzt. Ich fände es ganz cool, wenn wir einmal einen kurzen Blick auf unsere Netflix-Home-Bildschirme werfen würden und die vergleichen.
Bei mir geht es ja los mit beliebt auf Netflix. Bei euch auch?
Ja, mir geht es los mit Dokumentationen, weil ich gestern eine Dokumentation angeschaut habe, glaube ich.
Bei mir geht's los mit Neuerscheinungen.
Also ich schaue es jetzt hier auf dem Tablet und dann wird mir jetzt quasi eine Serie vorgeschlagen. Und dann beliebt auf Netflix fängt es auch an.
Lasst mal einfach sagen, was jetzt ganz oben bei euch, eben in der ersten Zeile, die ersten Titel sind. Macht mal die ersten 5 Titel.
Okay, also das ist bei mir beliebt auf Netflix. Das ist zum einen Shiny Flakes. Dann Untold.
Menace at the Palace, Cocaine Cowboys, My Unorthodox Life und The Good Doctor. Bei mir geht's los mit Shiny Flakes, Last Dance, Cocaine Cowboys, Formula One und Filme, das waren unsere Kinojahre. Hier ist Checklist, Out of Banks, Magazine, Spy, Shiny Flakes und The Doctor. Haut es selbst an den Fasten und Shiny Flakes, 2 Euro, Artikel, Out of Banks und Legends.
Also Shiny Flakes haben wir alle. Das passt anscheinend zu unseren Sehgewohnheiten und wird gerade auch promoted, nehme ich an. Aber sonst haben wir sehr wenig Überschneidungen.
Die haben ja schon recht viel Macht und Einfluss dann dadurch, oder? Dass sie halt entscheiden könnten, okay, gut, die Serie wollen wir jetzt promoten und dann ziehen wir sie halt bei möglichst vielen rein ins Profil und andere wollen wir nicht promoten.
Die müssen das kuratieren irgendwie halt, ne? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass bestimmte Macher eine Serie dann besonders innovativ finden oder besonders wichtig und dann sagen, okay, die werden wir jetzt pushen.
Also wir befinden uns dann immer mehr, und das wird auch noch weitergehen, in dieser Blase, wo jeder für sich und auch zu jeder Zeit natürlich gucken kann. Und das wird zu einem Fehlen von gemeinsamer Kultur führen.
Autor und Dozent Oliver Schütte.
Na, gläsern sind wir schon jetzt. Theoretisch, wenn das jemand angucken wollte, wüsste er genau, was gucke ich und kann dadurch ganz bestimmte Dinge natürlich auch rückschließen. Man könnte das Alter rückschließen, man könnte das Geschlecht rückschließen, man könnte eventuell sogar eine Art Beruf erkennen. Und das sind wir aber jetzt schon, dass wir gesteuert sind durch den Algorithmus, der uns unsere Empfehlungen vorgibt. Und dieses ist letztendlich ja steuerbar. Und wir denken ja immer, das, was ich da sehe, ist Netflix, was natürlich gar nicht so ist. Das ist gesteuert. dann zu verstehen, dass natürlich Netflix oder irgendjemand anders diesen Algorithmus nochmal ganz anders steuern könnte. Das wäre ja die Gefahr.
Nach 3 Wochen habe seine Mutter ihr Netflix-Abo plötzlich wieder gekündigt und was von Datenschutz und Privatsphäre erzählt. Das Essen schmeckt. Alle schauen sich verständnislos an.
Was man machen könnte als On-Demand-Video-Streaming-Anbieter ist ganz einfach. Einen Personalisierungsbutton zum Beispiel einbauen. Dass ich mich entscheiden kann beim Sehen, möchte ich, dass meine Daten personalisiert werden oder nicht. Und das kann man implementieren. Das zweite ist einfach mehr Datentransparenz, mehr zu erklären. Was passiert mit meinen Daten? Wie kommt denn mein Geschmack zustande? Spannend wäre, wenn man in den Dialog treten würde. Politik, Streaming-Anbieter, Zuschauerinnen und so aus dem Verbraucherschutz heraus. Also dass man sich wirklich hinsetzt und überlegt, wie können wir eine andere Streaming-Wirklichkeit, die transparenter ist, wie könnten wir das erzeugen? Aber das wird kein On-Demand-Video-Streaming-Anbieter machen.
Dir gefällt Black Mirror? Dann gefällt dir vielleicht auch...
Serie Devs. Erscheinungsjahr 2020, ausgestrahlt auf Hulu. Nach einer Idee von Alex Garland. Heldin, die von einem Tech-Unternehmen gejagte Lilly. Ausgangsfrage: Wie größenwahnsinnig sind die Götter aus dem Silicon Valley?
Kapitel 8. Und nach der Streaming-Revolution? Oder ein Ausblick auf das Leben im Stream?
Geht ihr eigentlich noch ins Kino?
Also in Corona-Zeiten nicht. Und davor auch nicht mehr. Aber eigentlich würde ich gerne öfter.
Claudio, kannst du dich noch an den letzten Kinobesuch erinnern?
An meinen letzten Kinobesuch kann ich mich spontan tatsächlich nicht erinnern. Ich glaube, ich war seit Corona nicht mehr im Kino. Durch Corona sind ja auch nicht so viele Blockbuster ins Kino gekommen, sondern die wurden ja eher verschoben oder eben über Streaming sogar veröffentlicht.
Kino wird eine ganz bestimmte andere Funktion übernehmen müssen. Auch jetzt schon laufen die Filme Corona-bedingt natürlich viel und so häufig zuerst auch im Streaming-Service. Auch das Kino wird es in Zukunft noch geben, aber es wird sehr, sehr schwer haben, seinen Platz zu behaupten. Und das wird und werden die nächsten 10 Jahre entscheiden, ob es gelingt, dass das Kino seine Attraktivität behalten kann. Aber die Zukunft gehört ganz eindeutig dem Streaming. Und das Fernsehen wird das mal werden, was das Radio zum Teil heute geworden ist, nämlich so eine Art Nebenbei-Medium, auf das man zurückgreifen kann, aber dass man nicht mehr zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sich anhört und darauf wartet, dass dann etwas kommt. Das wird dem Streaming überlassen sein.
Was glaubt ihr, wie wird uns das Streaming verändern? Wie wird das Streaming uns, unser Leben, unsere Gesellschaft verändern?
Ich glaube, dass das trotzdem, glaube ich, wieder so bleiben wird, dass die Leute ins Kino gehen, dass die Leute streamen, dass die Leute trotzdem auch lineares Fernsehen anschauen. Also wenn ich mir jetzt gerade hier unseren Nachbar anschaue, bei dem halt den ganzen Tag RTL läuft. Also ich glaube, die gibt es trotzdem immer.
Und was ich schon auch glaube, ist, dass dadurch, dass man jetzt sich daran gewöhnt hat, wirklich alles zu konsumieren in diesem Binge-Modus, in einem Rutsch, 2, 3, 4 Folgen, eine ganze Staffel, dass man vielleicht weniger Geduld hat. Und vielleicht wirkt sich das dann auch gesellschaftlich irgendwie aus.
Es wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher, es wird Konsequenzen haben. Kino und Fernsehen wird es gesellschaftliche Konsequenzen haben, die wir sehr aufmerksam beobachten müssen, um eventuell gegenzusteuern. Und dann muss unsere Gesellschaft natürlich aufmerksam sein. Da muss man gegebenenfalls ein Bewusstsein schaffen, unter anderem nach dem Motto, wie wäre es denn, wenn unsere Gesellschaft für eine Kanon-Filmausbildung sorgt, damit das nicht vergessen wird. Was können wir als Gesellschaft tun, damit wir nicht mehr in den Filterblasen vereinsamen und so weiter und so fort. Also das alles gilt es zu durchdenken und immer auch wieder zu reagieren.
Das war die Streaming-Revolution. Wie Netflix und Co. unsere Welt verändern. Von Julian Ignatovic. Es sprachen Lisa Biel, Lena Geier und Elias Reichert. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Lukas Fehling. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.